Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wer Kunstgeschichte studiert, muss ins Museum und die originalen Werke studieren. Mit der Pandemie und dem Lockdown war das monatelang nicht möglich. Eine Kunstprofessorin der Humboldt-Universität hat die Wiedereröffnung der Museen für ein Experiment genutzt und ihre Studierenden in die Nationalgalerie in Berlin geschickt, zu den Bildern eines großen deutschen Malers. Wiedersehen. Adolf Menzel, der Lockdown und die Nationalgalerie. Ein Feature von Hans von Trotha.
Ich blicke in die Flucht einer großen Fabrikhalle und sehe Gruppen von Arbeitern, die glühende Eisenbahnschienen in Walzöfen bearbeiten. Es ist das Zeitalter der Industrialisierung.
Wie ich sehe und was ich gesehen habe, habe ich in einem zweiten Versuch gesehen, auf den zweiten Blick. Der erste war nur kurz, flüchtig.
Das war ein Projekt für Studierende der Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Ein Seminar, das Adolf Menzel als Fokus hatte, also als Thema.
Eva Ehninger ist Professorin für Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Für sie ist klar, die kunsthistorische Ausbildung ist auf die authentische Begegnung mit der Kunst selbst angewiesen. Auf das Erlebnis des Originals. Und, nicht minder essentiell, auf den Austausch mit anderen. Das Heranarbeiten an die eigene Meinung, die Wandlung von Intuition in Argumente. All das war während der Pandemie monatelang nicht möglich. Die Museen waren geschlossen, Seminare fanden online per Zoom statt. Als sich die Tore in die Welt der Kunst wenigstens wieder einen Spalt breit öffneten, startete Eva Ehninger ein Experiment.
Geplant war natürlich, dass man die Bestände, die es zu Menzel gibt, in Berlin für dieses Seminar nutzt. Also ein Grund dafür, überhaupt ein Seminar zu Menzel anzubieten, ist die Tatsache, dass es in Berlin eben so wunderbare Bestände von ihm gibt.
Eva Ehninger forderte ihre Studentinnen und Studenten auf, allein ins Museum zu gehen und die Eindrücke mit ihrem Handy aufzuzeichnen und anschließend so aufzubereiten, dass darüber der Austausch mit anderen möglich werden sollte. Eine akustische Annäherung an die Werke eines prominenten Malers in das Thema Wiedersehen, am Beispiel der Sammlung der Alten Nationalgalerie in Berlin. Ein Wiedersehen nach dem Lockdown.
Adolf Menzel ist ein herausragender Künstler der Sammlung, da wir ein sehr großes Konvolut von diesem Künstler auch permanent ausstellen. Das ist wohl die größte Menzel-Ausstellung, die man ständig besuchen kann.
Ralf Gleis ist Direktor der Alten Nationalgalerie.
Was ist eine Nationalgalerie? Die Nationalgalerie ist eine Gründung, die 1859 auf den Impuls eines privaten Sammlers zurückgeht. Also es ist gar keine staatliche Institution wie in vielen anderen Ländern und gar kein Museum, was etwa alte Sammlungen vereinigt, königliche, aristokratische Sammlungen, sondern es ist eine bürgerliche Gründung und zwar 1859 durch den Bankier Wagner, der dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Damals 262 Werke zeitgenössischer Kunst übermachte. Und dieses Vermächtnis von Wagner, das hat dazu geführt, den schon länger virulenten Gedanken der Nationalgalerie nun wirklich umzusetzen. Das ist eine Sammlung von Spitzenwerken zeitgenössischer Kunst, nicht nur deutscher, sondern eben deutscher Kunst im europäischen Kontext. Da waren schon Werke englischer, französischer, italienischer Meister enthalten. Es ging auch um internationale Verflechtungen, die dort aufgezeigt werden sollten. Das heißt, es war national, aber nicht im chauvinistischen Sinne, sondern durchaus verbindend. Was macht denn hier die deutsche Kunst im Rahmen der anderen Kunst, und das einzige Kriterium war die Qualität. Auch Werke von Menzel waren schon bei Wagner dabei. Der war ein großer Sammler zeitgenössischer Kunst und Menzel war schon zu Zeiten von Wagner einer der großen Realisten. Er hat ja lange gelebt, ihm war ein langes Leben beschieden und hat eigentlich als Jahrhundertkünstler alle Zeiten mitgeprägt.
Und dann hat uns die Pandemie eben einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil alle Museen geschlossen waren und wir genau das eben nicht machen konnten, was aber ja Grundlage unserer Arbeit ist. Also das gemeinsame Zusammenkommen vor Werken und die zusammen anschauen und darüber diskutieren ist so das wichtigste Werkzeug für die Kunst- und Bildgeschichte. Und ohne die lässt sich wenig entwickeln.
Die Pandemie hat schon das Museum verändert. Und ich denke auch in gewisser Hinsicht nachhaltig verändert. Denn das Museum ist ja nicht nur die Ausstellung, die die Besucherinnen und Besucher sehen, sondern das Museum ist ein Organismus, der quasi die verschiedenen Aufgaben des Museums wahrnimmt. Das Erforschen der Sammlung, die Pflege der Sammlung, aber auch das Ausstellen und Kuratieren. Und gerade die Ausstellungen sind ja die Schnittmenge, in der das Museum mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Und da hat sich natürlich jetzt einiges eingeschränkt in der Pandemiezeit. Das war teilweise beängstigend, in den ganz leeren Räumen unterwegs zu sein. Teilweise aber, so haben mir das auch einige Besucherinnen und Besucher genannt, auch ganz beglückend, weil man auf einmal in einer völligen Ausnahmesituation, wie man das aus Hollywood-Filmen kennt, nachts im Museum oder so, alleine vor seinem Werk stehend sich befindet und das quasi zeitlich unbegrenzt. Das war natürlich für Kenner und Liebhaber mal eine besondere Ausnahmesituation.
Als Professorin für Kunst- und Bildgeschichte muss ich sagen, dass das für uns wirklich eine ziemliche Katastrophe war. Also besonders die Tatsache, dass die Museen und die Archive und die Depots und die Bibliotheken einfach erstmal zugemacht haben. Und das ist für unser Fach gesprochen ein Riesenproblem, weil wir erstens nicht auf diese ganzen Quellen zugreifen konnten, aber das bedeutet im zweiten oder vielleicht fast noch wichtigeren Schritt, dass wir eben zwar unseren Studierenden Inhalte irgendwie beibringen konnten im digitalen Raum und sie dadurch ihr Wissen gemehrt haben über kunsthistorische Daten und Fakten, aber wir konnten ihnen schlecht wenig beibringen, wie eigentlich Wissenschaftlichkeit oder wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert. Das war nicht möglich, weil das basiert eben auf Austausch und Diskussion und auf gemeinsame Präsenz und dann aus dieser Situation heraus einen gemeinsamen Erkenntnisgewinn zu ziehen. Und das lässt sich wirklich nicht simulieren.
Zuallererst schiebt sich die Weitläufigkeit der alten Nationalgalerie als reale Erfahrung in meine schon leicht verblasste Erinnerung an diesen Ort. Das überwältigende Gefühl, tatsächlich vor Ort zu sein.
Und da ist dann aus der Not heraus eben die Idee geboren worden von mir, dass wir die Logik der Einzelzeitslots der alten Nationalgalerie anders nutzen. Also man konnte ja dann eben nur noch die alte Nationalgalerie besuchen, indem man sich einen Einzelslot gebucht hat und dann alleine sich da durch das Museum bewegt hat. Und meine Idee war dann eben, dass meine Studierenden sich jeweils einen Slot buchen sollten und sich dann ein Gemälde von Menzel aussuchen sollten.
Nach einigen Runden durch die Menzelräume entscheide ich mich für das Ballsouper. Von all den Bildern kommt es meiner Sehnsucht nach anderen Menschen, nach Kontakten, danach auch wieder einmal Teil eines großen Festes zu sein, am weitesten entgegen. Alternativ hatte ich mir das Schlafzimmer des Künstlers in der Ritterstraße überlegt, doch das erinnert mich zu sehr an den Ausblick, den ich nun schon so lange täglich gesehen habe.
Kurz entschlossen bleibe ich stehen. Das Gemälde zu meiner Linken heißt und zeigt das Schlafzimmer des Künstlers in der Ritterstraße. Eine vertraute Umgebung, die in den letzten Monaten von den meisten Menschen neu entdeckt und interpretiert worden ist. Ich stehe vor dem Bild und sehe zunächst, nun ja, ich sehe nicht besonders viel.
Und dann eine Stunde vor diesem Gemälde verbringen von Menzel. Und die Überlegungen, die sie anstellen in dieser Zeit, die Ideen, die sie entwickeln, die Dinge, die ihnen auffallen, eben nicht schriftlich festhalten, also nicht sich Notizen machen, sondern stattdessen in ihre Telefone reinsprechen. Und die Idee war, dass sie dadurch auch ein bisschen das simulieren, was eben so im normalen Gespräch passieren würde, also dass man das, was man sieht, direkt formuliert. Und dafür auch dann im Kopf irgendwie eine Ordnung findet oder eine Struktur findet und auch ein Argument findet und das nicht gleich sofort verschriftlich oder in eine Schriftform bringt.
Ich durchlaufe die Räume, lasse Werke an mir vorüberrauschen, Fragmente von Epochen. Ich suche Menzel. Da tauchen erste Arbeiten auf, Dimensionen, Farben, Tiefen, der Blick wandert. Das Ballsouper, das Flötenkonzert, die Ansprache Friedrichs des Großen. Alles Arbeiten, die ich bislang innerhalb der 13 Zoll meines Laptop-Screens kennengelernt habe, tun sich nun in ihrer wahren Dimension vor mir auf. Das zu sehen ist schön, tut gut, es überwältigt.
Es war überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr, irgendwo hinzugehen und sich irgendwas anderes anzugucken. Diese eine Stunde, das war dann wirklich, glaube ich, so ein bisschen wie ein Geschenk an sich selbst, weil sie gemerkt haben, da passiert irgendwie was. Und auch verstanden haben, aha, okay, ich erkenne mich selbst wieder als Student oder Studentin eines bestimmten Faches. Ich habe eine bestimmte Expertise, die kann ich hier jetzt anwenden und dann passiert irgendwie was.
Der zweite Blick stellt sich erst nach einer ganzen Weile ein. Ich lasse Ruhe einkehren, versuche mich auf meine Intuition zu verlassen, die meine Wahl auf ein Werk lenken soll. Das Handy bereit zur Aufnahme.
Sara Marcinkowski ist Studentin der Kunst- und Bildgeschichte im dritten Semester Master.
Am Ende bleibt mein Blick bei der Arbeit, das Balkonzimmer, hängen. Keiner der großen Arbeiten Menzels. Es ist im wahrsten Sinne dieser einfachen Beschreibung relativ klein, fast unscheinbar, entzieht sich einem ersten Blick. Aber auch darum geht es ja bei Menzel. Um dann Tiefen und Wahrheiten zu offenbaren oder eben das gerade nicht zu tun. Das Balkonzimmer ist vielleicht überhaupt die Arbeit für den zweiten Blick. Ich sehe warmes, weiches Sonnenlicht, das durch die Gardinen fällt. Die Schläfrigkeit eines sommerwarmen Spätnachmittages wird regelrecht spürbar. Wie auch der Windhauch, der die Stofflichkeit, der den Gardinenstoff ganz leicht nur zu bewegen scheint und damit den Außenraum, der sich mir als Betrachterin zunächst verschließt, nach innen holt. Neben dem Interieur zwei Stühlen, die wie Rücken an Rücken zu beiden Seiten eines Spiegels stehen, einen karmesinroten Teppich, einem in grobem Duktus angedeuteten Sofa, interessiert mich vor allem das, was ich nicht sehe. Die Leere, die den Raum im Bild, den Bildraum erfüllt. Raum, der durch den Raum im Spiegelbild in Erscheinung tritt, der sich am Ende mehr durch das Abwesende ergibt als durch das Anwesende. Eher auf den zweiten Blick als auf den ersten.
So eroberten die Studierenden dieses Menzel-Seminars die Sammlung einer Institution von nationaler Bedeutung, die deren Direktor Ralf Gleis so beschreibt.
Die Hülle dieses Gebäude ist eigentlich quasi die politische Definition einer Nationalgalerie, während die Sammlung quasi die kunstimmanente innere Definition einer Nationalgalerie ist. Das Gebäude selbst ist allerdings dann sehr politisch. Das sieht man schon daran, dass die Inschrift im Giebel etwas ganz anderes sagt, als der Inhalt dann nachher offenbart. Denn die Giebelinschrift lautet der deutschen Kunst 1871. Und weder ist es richtig, dass das Haus nur der deutschen Kunst gewidmet war, noch ist es richtig, dass 1871 Haus oder Sammlung entstanden sind. Das Gebäude war 1876 fertiggestellt und die Sammlung ist schon 1861 so präsentiert worden. Das heißt also, es war ein rein politisches Statement, was dort stand, und das im Überschwang des nun neu gegründeten Kaiserreichs.
Ich blicke in die Flucht einer großen Fabrikhalle und sehe Gruppen von Arbeitern, die glühende Eisenbahnschienen in Walzöfen bearbeiten. Es ist das Zeitalter der Industrialisierung. Das Werk erscheint mir düster und dunkel.
Heike Waldenmeier ist Studentin der Kunst- und Bildgeschichte im zweiten Bachelorsemester.
Ich versuche, die Menschengruppen zu erfassen und zu verstehen, welche Arbeitsprozesse stattfinden. Ich beobachte den Lichteinfall von glühenden Schienen, rötlich-orange beleuchtete Gesichter. Wie bei einem Lagerfeuer. Einzelne Personen sind in unerwarteten, alltäglichen Situationen gezeigt, wie sie essen oder sich waschen. Eine Frau bringt einen Korb mit Proviant. Sie schaut mir direkt in die Augen. Ich fühle mich ertappt. Ich bin fasziniert von dem Gegensatz, in einem stillen, kühlen und sauberen Museum zu sitzen, während ich gleichzeitig mitten in eine wahrscheinlich laute, heiße und dreckige Fabrikhalle schaue. Ich stelle mir vor, wie es wäre, das Zischen und Hämmern zu hören, Schweiß, Essensgerüche, Rauch und Dampf um mich herum, während Arbeiter betriebsam ihren Aufgaben nachgehen. Wie, frage ich mich, wurde das Bild wohl von BetrachterInnen zu Menzels Lebzeiten empfunden? Der Lichteinfall beschäftigt mich. Bis auf kleine, runde Öffnungen an den Seitenwänden nur indirektes Licht, was die düstere Atmosphäre unterstreicht. Doch da bemerke ich, dass mir das Bild immer weniger düster vorkommt, je länger ich es betrachte, je mehr ich erkenne, oder aber, dass düster immer weniger negativ besetzt ist.
Eva Ehninger sieht ihre Aufgabe als Hochschullehrerin der Kunst- und Bildgeschichte darin, ihre Studierenden das Sehen zu lehren. Nachdem der Blick auf die Originale pandemiebedingt monatelang versperrt war, wurde daraus das Projekt »Wieder sehen zu lernen«.
Also in welchem Verhältnis stehen diese künstlerischen Arbeiten zu dem Kontext, in dem sie geschaffen worden sind? Und reflektieren sie dieses Verhältnis auch selbst? Also sind sie irgendwie dokumentierend? Dokumentiert Menzel seine Zeit? Oder idealisiert er sie, indem er zum Beispiel auch rückgreift auf die Zeit von Friedrich dem Großen und das für sich verwendet in seiner eigenen Auseinandersetzung mit seiner Gegenwart? Oder reflektiert er seine Zeit und wenn ja, wie? Also kritisch oder eher ironisch? Das ist auch in seinen Arbeiten eben überhaupt nicht eindeutig zu benennen. Aber man kann darüber, dass man sich darüber eben unterhält, verstehen, dass moderne Kunst innerhalb ihrer jeweiligen Kontexte entsteht und nicht als reine Reflexionsebene oder als so eine Folie, von der aus man dann die Zeit des 19. Jahrhunderts verstehen kann oder so, funktioniert, sondern mittendrin steckt. Und Menzel als Maler steckt er eben mittendrin, also Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts und ist da ein Akteur durch seine malerische Praxis. Und es wird alles deutlich in den Gemälden selbst.
Und er ist auch ein Künstler, der uns mitnimmt in das 19. Jahrhundert oder auch in das Preußentum davor.
Ich bin selbst überrascht, dass es schon nach kurzer Zeit ausgerechnet ein unscheinbares, kleinformatiges Gemälde mit dem Titel Abendgesellschaft ist, das mich fesselt.
Maria Seefeld und Anina Gundli sind Studentinnen der Bild- und Kunstgeschichte im 5. bzw. 4. Semester.
Ich habe sofort das Gefühl, die Situation zu kennen. Der Abend ist fortgeschritten, die kleine Gruppe, bestehend aus 5 Personen, sitzt um einen runden Tisch in einem gutbürgerlichen Wohnzimmer. Die 2 Frauen sind auf dem schweren roten Sofa schon fast weggedöst, während die beiden einander zugewandten Männer vermutlich gerade zu einem neuen Gespräch ansetzen, um das Auseinandergehen der Gruppe hinauszuzögern. Meine Aufmerksamkeit wird immer wieder auf die von mir schnell als Menzel identifizierte Rückenfigur im rechten Bildvordergrund gelenkt. Etwas abseits von der Gruppe posiert er ungewohnt lässig. Einen Arm über der Stuhllehne, leicht nach oben geneigter Kopf, als würde er gerade an einer Zigarette ziehen, die er in der anderen Hand hält. Vor ihm auf dem Tisch liegt sein in Leder gebundenes Skizzenbuch mit mindestens einer Zeichnung dieses Abends, vermute ich. Sonst wirkt sein Gestus eher unbeteiligt und passt zu der ihm so oft zugeschriebenen Rolle des gesellschaftlichen Außenseiters. Durch den mir von ihm vorgegebenen Blick in die Runde scheine ich den jetzt selbst einzunehmen. Aufgrund meiner Perspektive und in dem vorgegebenen, distanzierten Querblick über das Bild komme ich mir vor wie eine heimliche Beobachterin des Geschehens. Fast wie ein Kind, das bereits im Bett liegen sollte, aber nicht zur Ruhe kommt, wenn die Eltern abends noch Besuch haben. Der Mikrokosmos, den Menzel hier einfängt, verlangt gar nicht unbedingt nach einer historischen Einbettung. Er steht für sich selbst und ist nachgerade zeitlos. Die Wiedergabe von etwas, wie schon erwähnt, gemeinhin Bekanntem bei der Inszenierung eines ganz gewöhnlichen, immer wiederkehrenden Abends.
Für mich als Lehrkraft für die Kunstgeschichte der Moderne ist er so eine interessante Figur, weil er eigentlich so die gesamte Komplexität der modernen Kunst vor Augen führt. Also weil man mit ihm so ein bisschen bestimmte stereotype Vorstellungen davon, was moderne Kunst ist, in Frage stellen kann. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, für wen eigentlich moderne Kunst hergestellt wird. Also wofür malen Maler zum Beispiel während des 19. Jahrhunderts ihre Gemälde? Also ist das für den Staat oder für die Kirche oder für die Gesellschaft oder einfach für jeden, der genug Geld bezahlt oder vielleicht auch für den Maler selbst oder für die Maler? Diese Fragen sind im Rahmen von Menzel eben ganz interessant zu diskutieren, weil sie eben nicht zu beantworten sind. Das ist aber bei Menzel sicherlich nicht so klar zu benennen, denn er hat eben auch klarerweise Auftragsarbeit geleistet und er hat sich eben in eigentlich jeder seiner Arbeit zu allen diesen möglichen Publikumsgruppen irgendwie verhalten. Alle seine Arbeiten bieten eigentlich in sich selbst, also in der Art und Weise, wie sie gemalt sind, so einen ganzen Raum an, diese Fragen eben zu beantworten.
Nach einigen Runden durch die Menzelräume entscheide ich mich für das Ballsouper.
Sabine Mittermeier ist Studentin der Kunst- und Bildgeschichte im 6. Semester.
Anfangs überfordert mich die Masse der Menschen, doch nach einigen Minuten fange ich an, sie zu ordnen. Ich lasse meinen Blick systematisch über das Bild wandern. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie lang mein letzter Museumsbesuch her ist und freue mich, die Bilder nun endlich wieder wirklich zu sehen, nicht nur auf einem Bildschirm. Muss ich nun die erlernten Techniken aus der Uni anwenden oder kann ich auch einfach so das Bild genießen? Anfangs irritiert mich ein Mann in der Menge, der mich direkt ansieht. Oder schaut er seinem Vordermann beim Essen zu? Er sticht heraus, weil er mich direkt anzusehen scheint, mit mürrischem Blick. Diesen Blick kenne ich von anderen Bildern Menzels. Was will er mir damit sagen? Ist der Mann die Verbindung zwischen dem Bild und der Wirklichkeit? Ich versuche ihn einfach zu ignorieren. Viele kleine Begebenheiten lassen sich auf dem Bild finden. Da ist eine Gruppe von Männern in Uniform, die eine angeregte Konversation halten. Nur bei einem von ihnen scheint der Hunger größer zu sein als die Lust auf das Gespräch. Wo eigentlich vier Hände vonnöten wären, muss er mit zweien auskommen. Den Hut zwischen die Beine geklemmt, das Glas und den Teller in der einen und die Gabel in der anderen Hand, versucht er einen Happen zu essen. Sitzend, so scheint es, und schon etwas angetrunken, unterhalten sich ein paar Damen. Ihre Körperhaltung ist nicht so steif, wie ich es von anderen Bildern aus dieser Zeit kenne. Ein Herr ist kurz vor einer kleinen Blamage. Er ist gerade dabei, sich auf einen Stuhl zu setzen, auf dem ein Teller abgestellt ist. Schon fast lasziv räkelt sich eine Dame auf ihrem Sessel, die Hand an ihrem Haar. Kein Wunder, denn sie wird von dem Herrn ihr gegenüber verführerisch mit den Augen entkleidet.
Und die eine Stunde, die war natürlich dazu da, dass sie sich wirklich auseinandersetzen. Also auch wenn sie alleine sind, dass sie eben nicht nach einer Minute beschließen, ich habe jetzt eigentlich alles gesehen, sondern sich bewusst zur Aufgabe machen, einen längeren Zeitraum mit einer Arbeit zu verbringen und die ernsthaft zu bearbeiten.
Ein Festsaal voller elegant gekleideter Menschen vermittelt eine ausgesprochen feierliche Stimmung. Durch eine große Öffnung kann ich in einen zweiten Saal blicken.
Francesco Denaro Papa ist Student, Ronja Güth Studentin der Kunst- und Bildgeschichte, beide im 4. Semester.
Der Titel Ballsouper leuchtet gleich ein. Ein Festessen auf einem Ball, im hinteren Raum könnte sich das Buffet befinden. Ich kann zunächst allerdings nur sehen, wie chaotisch sich die Figuren durch die zwei Räume drängen. Ich betrachte einen Stuhl, auf dem ein Teller mit Besteck und ein Glas stehen. Wenn ich diesen Stuhl zur Seite schieben könnte, könnte ich einen Riss in der Menschenmenge öffnen und mich vielleicht der Welt des Gemäldes besser nähern. Ich könnte dem Menschenfluss folgen und in den hinteren Raum gehen. Von diesem kann ich nur eine Wand mit großen Gemälden und einem Spiegel sehen, darunter ein Gewirr von Menschenköpfen. Mein Blick neigt immer stärker dazu, diese unbestimmte Zone des Bildes zu erkunden. Mir wird klar, dass das Hin und Her der Gäste ein Ziel hat. Sie wollen sich bedienen. Auch die Figuren im Vordergrund wollen nicht ihren Status zeigen, sondern sie essen, warten auf das Essen oder sie sind schon satt und unterhalten sich. Langsam verändert sich die Wirkung des Bildes. Die erhabene Atmosphäre löst sich in eine Reihe von anspruchslosen Anekdoten auf, die nichts mit der Pracht der Räume zu tun haben. Immer wenn ich versuche, einer der Figuren näher zu kommen, wird meine Aufmerksamkeit von anderen Details abgelenkt. Vielleicht bin ich von der Menschenmenge ein bisschen verwirrt oder eingeschüchtert, oder ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, fremde Menschen zu beobachten.
Ich glaube, das war eben auch eine Erfahrung für die Studierenden und für mich auch, die wirklich sehr wertvoll ist. Dass man nicht, wie wir das ja gewöhnt sind, aus kunsthistorischen Zusammenhängen, man bekommt eine Erzählung geliefert und sieht gleichzeitig das Werk oder das Gemälde als Projektion an der Wand oder eben auch im Museum. Also man hat sozusagen als Zuhörer und Zuschauer den Abgleich direkt vor Augen. Das ist ja in diesem Fall nicht gegeben. Also die Studierenden müssen Worte finden, die es den Radiozuschauerinnen erlauben, so mit auf diese Reise zu gehen, die sie eben selbst gemacht haben vor dem Gemälde. Und das ist anders, als wie sie normalerweise arbeiten. Es ist auf jeden Fall eine andere Herausforderung als das, was sie normalerweise tun.
Auch der Ort, an dem Professorin Ehninger und ihre Studierenden das Sehen von Kunst neu lernen, befindet sich in einem Zustand dynamischer Veränderungen.
Ich glaube, dass wir jetzt in Zukunft aus der Pandemie einiges mitnehmen werden, uns noch mal mehr darüber nachdenken lassen, wie wir diesen Ort, der ja ein Ort der Kommunikation mit und über Kunst ist, wie wir den neu wahrnehmen, wie Besucherinnen und Besucher den wahrnehmen.
Ralf Gleis, der Direktor der Alten Nationalgalerie, hat dabei insbesondere die Kommunikation zwischen dem Museum, seinen Sammlungen und seinen Ausstellungen auf der einen und den Besucherinnen und Besuchern auf der anderen Seite im Blick. Dabei spielen Formate eine Rolle, denen das multimediale Experiment von Eva Ehningers Post-Lockdown-Menzel-Seminar entgegenkommt.
Die akustischen Formate werden in Zukunft größeren Raum einnehmen, gerade was die Zusatzinformationen und die Multiperspektivität der Kunstbetrachtung angeht. Denn wenn Sie in ein normales Museum heute gehen, dann ist man darauf fixiert, Wandtexte zu lesen, Erläuterungen aus Begleitheften. Natürlich gibt es schon seit langem das Angebot, auch Audioguides zu benutzen. Aber wir sind, glaube ich, jetzt an der Schwelle dazu, dass wir das noch mal mehr personalisieren können. Wir alle tragen ja unsere Geräte mit uns, die uns das erlauben, und die Museen werden sich darauf einstellen, in Zukunft auch Beiträge nicht nur aus dem Museum, sondern auch aus der Community und aus den Gruppen, die sich mit Kunst beschäftigen, zur Verfügung zu stellen.
Eine düstere Leinwand, schwarz, dunkles Braun und Ocker, mit wildem Pinselstrich aufgetragen. Aber was sehe ich? Verschiedenfarbige Flächen im Vordergrund sind durch scharfe Kanten als einzelne Objekte zu erkennen. Sind es Steine? Dahinter löst sich die Form auf. Wirre Linien und Tupfen lassen einen Wald vermuten. Ein Blick auf das Schild zum Bild verrät den Titel und damit das Motiv. Der Judenfriedhof in Prag. Nun fügt sich die Szene. Ich erkenne einzelne, zum Teil umgestürzte Grabsteine. Im Bildhintergrund erscheinen sie als wirre Masse.
Lena Fischer ist Studentin der Kunst- und Bildgeschichte im zweiten Semester Master.
Neben dieser Faszination für das Gemälde stellt sich die Frage, möchte ich mich während meines ersten Museumsbesuchs nach so langer Zeit wirklich einem derart düsteren Bild widmen? Nach einigen Minuten verändert sich das Bild. Die Tiefenwirkung nimmt ab, und die abstrakten Formen verdeutlichen die Zweidimensionalität der Leinwand. Die schwerfällige Materialität der Farbe in der unteren Bildhälfte löst sich nach oben hin zusehends auf. Menzel hat anscheinend zwischen dickem Farbauftrag und einer eher lasierenden Technik gewechselt. So legt sich über die irdische Materie ein leichter Dunst dunkler Schatten, hier und da vom winterlichen Licht durchbrochen. Nachdem sich die Formen mit jeder Minute des Betrachtens weiter auflösen, versucht mein Auge, sie neu zusammenzusetzen. Ich meine, Fratzen zu erkennen, Körper, die sich in den Schatten tummeln. Ich frage mich, ob sie wirklich im Bild existieren. Hat Menzel in diesem Wimmelbild Geheimnisse versteckt? Diese Idee scheint mir abwegig, aber ich hatte sie. Irgendwann kann ich mich kaum noch auf das Werk konzentrieren. Das düstere Motiv, die aggressive Stimmung, Die starke Abstraktion lassen meine Augen nicht zur Ruhe kommen. Mein Blick schweift zu benachbarten Gemälden. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das richtige Motiv gewählt habe. Ich verlasse den Raum nach einer gefühlten Ewigkeit, schlendere durch die anderen Säle, besuche meine Lieblingswerke. Hätte ein anderes Gemälde mir mehr geboten? Hätte ich vielleicht doch den Fuß von Menzel nehmen sollen?
Menzel ist ein unglaublicher Ausnahmekünstler gewesen, der tatsächlich sehr vielseitig war in seiner Produktion. Ich würde ihn auch vielleicht den dualen Menzel nennen, weil er einerseits höfisch geprägt war und, wie das zunächst mal in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts üblich war, versuchte, einen Rang als Hofmaler zu bekommen, als jemand, der offizielle Aufträge ausführt. Große Historiengemälde waren da sein Thema. Aber zugleich gibt es den privaten Menzel. Und das sind Bilder, die uns heute vielfach näher sind, weil er parallel zu diesen ganzen staatstragenden Bildern von preußischen Königen und vor allem von Friedrich dem Großen malt er sein Schlafzimmer, seine Familie, seinen Blick von seinem Haus in den Hof, also ganz familiäre, ganz intime Themen. Und das in einer Malweise, die uns dann später wieder bei den Impressionisten begegnet. Also sehr lichtdurchflutet, mit ganz viel Natürlichkeit kommen die Werke daher.
Das Gemälde zeigt nur einen Bereich des Schlafzimmers, weite Teile nicht fertig gemalt. Während die eine Hälfte leer und unfertig ist, ist die andere Seite lückenlos zugestellt.
Tjark Mackensen ist Student der Kunst- und Bildgeschichte im vierten Semester Bachelor.
Irgendwo zwischen den Möbeln eingeklemmt sitzt eine Person. Sie erinnert mich an meinen Großvater, wie er am Wochenende entspannt seine Zeitung las. Hin und wieder würde er aus dem Fenster schauen und nach einer Bestätigung seiner Gedanken suchen. Doch ich sehe auch, wie er sich von seinem beengten Zimmer abwendet und durch die Scheibe in eine andere Welt abtaucht. Das Bedürfnis abzutauchen, um das kahle, dabei gleichzeitig zugestellte Zimmer zu verlassen, kenne ich von mir selbst nur allzu gut. So wird die dunkelste Ecke zu meinem Blick in die Welt oder zumindest der Blick in die Schlafzimmer anderer. Ich befinde mich wieder im Museum vor einer Wand voller Rechtecke und schaue in das Leben anderer. Während ich meine Gedanken formuliere, werde ich plötzlich aus dieser Welt gerissen. Ich werde daran erinnert, dass ich vor einem Gemälde in einem Museum stehe. Gleichzeitig wird mir bewusst gemacht, dass ich auch in das Handy in meiner Hand spreche. Der Aufseher weist mich im freundlichen Ton darauf hin, dass Tonaufnahmen im Museum nicht gestattet sind. Jedenfalls glaube ich, dass es das ist, was er sagt, denn ein Paar im Hintergrund unterhält sich lautstark darüber, ob ein nackter Fuß wirklich ein angemessenes Sujet für ein Gemälde in einem Museum ist. Ich überzeuge den sympathischen Aufseher von der kulturellen Wichtigkeit dieser Aufnahme und wir einigen uns auf einen Flüsterton. Und so wende ich mich wieder Menzels Schlafzimmer zu. Nur bin ich mir jetzt der Tatsache sehr bewusst, dass ich mich außerhalb des Gemäldes befinde. Gerade kam es mir noch so vor, als säße ich vor Menzels Schlafzimmerfenster und schaute träumerisch auf die Hinterhöfe. Jetzt bemerke ich, wie ich angespannt die Dachpfannen anstarre und versuche, eine tiefere Bedeutung in dem halbgedeckten Giebel zu erkennen. Aber ich finde keinen erneuten Zugang mehr. Die spontane Interaktion mit dem Aufseher hat mich überrascht und am Ende hat es mich gefreut, eine neue, ungeplante Verbindung zu einem Menschen aufgebaut zu haben. Ich bemerke, dass ein noch so kleines Erlebnis wie der Austausch mit dem Wärter meine Stimmung und gleichzeitig ein ganzes Bild verändern und formen können. Und ich bin gespannt, in welchem Gemütszustand ich die Figur am Fenster von Menzels Schlafzimmer beim nächsten Mal antreffen werde.
Durch das intensive Sehen und Erkennen, durch die ungewöhnlich lange Aufmerksamkeit, die ich dem Werk widme, verändern sich das Bild und ich. Es verändert sich die Stimmung, die das Bild mir vermittelt.
Ich glaube, dass die Aktualität von Menzel oder die, ja, also Relevanz ist ein blödes Wort, weil muss ja nicht alles immer relevant sein, aber aktuell, die Aktualität von seinen Gemälden, die war mir nicht so bewusst. Mir war nicht so klar, wie riesig sein Resonanzboden ist für das, was die Studierenden eben in den letzten 2 Jahren erlebt haben. Und ich glaube, wahrscheinlich hätten wir das nicht so rausarbeiten können, wenn es nicht diese einerseits individuelle Auseinandersetzung und andererseits aber auch also durch dieses Stimmliche für eine Hörerschaft gedachte Auseinandersetzung gegeben hätte. Diese starke Annäherung an die Gemälde, also eine sinnliche, aber auch eine emotionale Annäherung, das ist was, was ich so in meinen Seminaren noch nicht oft erlebt habe.
So verliere ich mich immer tiefer in dieser intimen und dabei so unaufgeregten Atmosphäre. Da bemerke ich, dass trotz der Schlichtheit des Bildmotivs die Stunde schon vorüber ist. Zurück im Museumsraum fällt es mir schwer, mich von Menzel und der mir vertraut gewordenen Gruppe zu lösen. Erst nach Wochen habe ich dann begriffen, dass es gerade die Konfrontation mit einem für Menzel so untypischen Werk gewesen ist, die mich wirklich bereichert hat.
Das Begegnen im Museum ist ja immer das Begegnen mit der Kunst, das Begegnen mit meinen Gedanken, aber auch das Begegnen mit anderen Menschen und anderen Gedanken.
Wenn ich die Augen schließe, höre ich das Gemurmel, das Lachen, das Klirren der Gläser und bekomme Sehnsucht nach Gesellschaft. Nach etwas mehr als einer Stunde löse ich mich von dem Bild und gehe nach Hause. Um mich herum Stille. Fast ist es wie der Heimweg nach einem rauschenden Fest.
Wiedersehen, Adolf Menzel, der Lockdown und die Nationalgalerie. Sie hörten ein Feature von Hans von Trotha mit Studierenden der Humboldt-Universität. Ton Jan Fraune, Regie Roman Neumann, Redaktion Winfried Sträter.